Guten Tag, meine Damen und Herren. Und seien Sie erneut gegrüßt einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Wenn man eine Predigt gibt über das Richten, dann ist es klar, dass man über kurz oder lang auf eine Stelle hinweisen muss, die sich mit dieser Thematik befasst. Und ich will sie nicht länger irgendwie in einer gewissen Aufregung halten, sondern ich will gleich auf diese Stelle eingehen. Gleich zu Beginn dieser Predigt und dann auch erklären, was mit dieser Stelle und mit anderen Stellen eigentlich gemeint ist. In Matthäus Kapitel 7 und Vers 1, da sagt uns Christus Folgendes. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Aber dann muss man schon ein wenig weiterlesen, um den gesamten Zusammenhang zu sehen. Es heißt nämlich dann, denn wie ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden, und mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Was siehst du aber den Splitter in deines Bruders Auge und nimmst nicht wahr den Balken in deinem Auge? Oder wie kannst du sagen zu deinem Bruder, halt, ich will dir den Splitter aus deinem Auge ziehen und siehe, ein Balken ist in deinem Auge. Du Heuchler, ziehe zuerst den Balken aus deinem Auge und danach kannst du sehen und den Splitter aus deines Bruders Auge ziehen. Der Zusammenhang hier ist klar. Man hat größere Probleme als diejenige Person, die man in Anführungszeichen richten will. Man soll zunächst einmal seine eigenen Probleme lösen. Und in einer Parallelstelle, in Lukas Kapitel 6 und in Vers 37, angefangen in Vers 37, wird wiederum das Gleiche gesagt. Das heißt hier, und richtet nicht, so wird ihr auch nicht gerichtet. Und hier wird ein wenig definiert, was mit richten gemeint ist. Verdammt, verurteilt nicht, so werdet ihr auch nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben. Aber dann fährt er fort, wiederum in den Versen 41 und 42, auf das Gleiche hinzuweisen, was Matthäus uns gesagt hatte. Was siehst du den Splitter in deines Bruders Auge, aber den Balken im eigenen Auge nimmst du nicht wahr? Wie kannst du sagen zu deinem Bruder, halt still, Bruder, ich will dir den Splitter aus deinem Auge ziehen und du siehst selbst nicht den Balken in deinem Auge? Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, danach kannst du sehen. Wiederum, danach kannst du sehen und den Splitter aus deines Bruders Auge ziehen. Der Zusammenhang ist wiederum sehr klar. Man soll einer Person vergeben, anstatt dass man sie verdammt, wenn natürlich Reue vorliegt und nicht diese schlimmen Dinge weiterhin gegenüber der Person aufrechterhalten. Und das Gleiche wird in Römer Kapitel 2 gesagt. Römer Kapitel 2 und die Verse 1 bis 3. Darum, o Mensch, kannst du dich nicht entschuldigen, wer du auch bist, der du richtest. Denn worin du den anderen richtest, verdammst du dich selbst, weil du eben dasselbe tust, was du richtest. Vers 2. Wir wissen aber, dass Gottes Urteil zu Recht über die ergeht, die solches tun. Denkst du aber, o Mensch, der du die richtest, die solches tun, und tust auch dasselbe, dass du dem Urteil Gottes entrinnen wirst. Auch hier wiederum wird deutlich gemacht, man richtet andere, wobei man selbst dasselbe tut, in gewisser Weise, wie Christus sagte, noch Schlimmeres tut als die anderen. Auch in Römer Kapitel 14. Römer Kapitel 14, die Verse 3 bis 5. Der Zusammenhang hier hat mit Fasten auch zu tun, der Tatsache, dass einige gewisse Tage für sich als einen Fasttag angesehen haben, andere aber nicht. Es geht nicht um den biblisch befohlenen Versöhnungstag, es geht so um freiwillige Fasttage und einige haben andere dafür verurteilt, dass sie entweder diesen Fasttag hielten oder nicht hielten. Und er sagt hier in Vers 3, wer isst, der verachte den nicht, der nicht isst. Es geht auch um die Tatsache, dass einige gesagt haben, man darf kein Fleisch essen, andere haben gesagt, man darf Fleisch essen. Und da gab es auch diese Verurteilung den anderen Personen gegenüber. Wer nicht isst, der richte den nicht, der isst, denn Gott hat ihn angenommen. Wer bist du, dass du einen fremden Knecht richtest? Er steht oder fällt seinem Herrn. Er wird aber stehen bleiben, denn der Herr kann ihn aufrechterhalten. Der eine hält einen Tag für höher als den anderen. Hier kommt jetzt diese Fastenfrage ins Spiel. Der andere aber hält alle Tage für gleich. Ein jeder sei seiner Meinung gewiss. Oder die Lutherbibel 2009 schreibt, man sei davon überzeugt, der Befördebibel, völlig überzeugt. Es ging hier nicht um eine Verletzung der Gebote Gottes. Es ging darum, dass einige Gott anders anbeteten als andere, aber alles im Rahmen der biblischen Verordnung. Und Paulus sagt, man solle insoweit dann natürlich den Nächsten nicht darüber diesbezüglich richten. In Jakobus Kapitel 4, da wird noch etwas mehr dazu gesagt. Jakobus Kapitel 4, die Verse 11 und 12. Verleumdet einander nicht. Wer seinen Bruder verleumdet, also schlecht über ihn spricht, oder seinen Bruder verurteilt, der verleumdet und verurteilt das Gesetz. Verurteilst du aber das Gesetz, so bist du nicht ein Täter des Gesetzes, sondern ein Richter. Einer ist der Gesetzgeber und Richter, der selig machen und verdammen kann. Wer aber bist du, dass du den Nächsten verurteilst? Auch hier wiederum wird deutlich, dass man den Nächsten nicht verurteilen soll. Der Hintergrund ist der, man kennt die Motive, die innersten Geheimnisse des Herzens des anderen nicht. Die muss man eben berücksichtigen. Man kann sehr leicht, wie wir noch sehen werden, einen anderen verurteilen, verdammen, schlecht über einen anderen reden, weil im Anschein nach der andere etwas Falsches getan hat. Aber man weiß nicht genau, was die Motivation, was die Intention gewesen ist. Man kümmert sich meistens auch gar nicht darum. In 1. Korinther Kapitel 4. 1. Korinther Kapitel 4 und in Vers 5. Darum richtet nicht vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch ans Licht bringen wird, was im Finsteren verborgen ist, und das Trachten der Herzen offenbar machen wird. Dann wird auch einem jeden von Gott Lob zuteil werden. Aber es kann natürlich auch das Gegenteil der Fall sein, wenn die Geheimnisse des Herzens eben sehr schlecht sind. Schauen Sie, wir kennen heute die Geheimnisse der Menschen nicht, die Dinge, die uns verborgen sind, von denen wir nichts wissen können. Und deshalb kann unser Urteilsvermögen fehlerhaft sein. Wir können jemanden entschuldigen, obwohl er nicht entschuldigt werden sollte. Wir können jemanden verurteilen, obwohl er nicht verurteilt werden sollte, eben weil wir die Geheimnisse des Herzens, die Intentionen nicht kennen. Wir haben nicht alle Fakten. Wir kennen die Absichten nicht, die zu gewissen Handlungen geführt haben. Deshalb werden wir gewarnt, nichts vor der Zeit zu richten oder besser zu verurteilen und das Urteil oder die Verurteilung Gott zu überlassen. Aber bedeutet das nun, dass wir unter keinen Umständen richten dürfen, unter keinen Umständen verurteilen dürfen, verdammen dürfen? Egal, was geschieht. Nein, das Verurteilen, das Verdammen kann durchaus notwendig sein. Wir werden sehen, unter welchen Voraussetzungen dies in der Bibel behandelt wird. Johannes Kapitel 7 und Vers 24. Johannes Kapitel 7 und Vers 24. Richtet nicht nach dem, was vor Augen ist, sondern richtet gerecht. Zunächst einmal geht es mir hier um den zweiten Punkt, den Christus hier anspricht, richtet gerecht. Also man soll richten, sagt Christus hier, aber in gerechter Weise. Und wir sehen auch, dass zum Beispiel Paulus sehr wohl gerichtet hat, Urteil gesprochen hat, gewisse Maßnahmen ergriffen hat, weil er eben ein Urteil hat sprechen müssen, 1. Korinther und angefangen in Vers 1 von Kapitel 5. 1. Korinther 5, angefangen Vers 1. Da sagt er, überhaupt hört man, dass Unzucht unter euch ist. Und zwar eine solche Unzucht, wie es sie nicht einmal unter den Heiden gibt. Dass einer die Frau seines Vaters hat. Nur das kann die Schwiegermutter gewesen sein, das kann aber auch sogar die eigene Mutter gewesen sein. und ihr seid aufgeblasen und seid nicht vielmehr traurig geworden, so dass er den aus eurer Mitte verstoßen hätte, der diese Tat begangen hat. Es ging natürlich hier um Ehebruch, um falsches sexuelles Verhalten zwischen den beiden. Denn ich, der ich zwar nicht leiblich bei euch bin, doch mit dem Geist habe schon, als wäre ich bei euch, den verurteilt, der solches getan hat. Und wenn ihr im Namen unseres Herrn Jesus versammelt seid und mein Geist mit der Kraft unseres Herrn Jesus bei euch ist, sollt ihr diesen Menschen dem Satan übergeben, zum Verderben des Fleisches, auf das sein Geist gerettet werde am Tage des Herrn. Es geht hier um einen Ausschluss aus der Gemeinde, wie das auch die Überschrift in meiner Bibel, in der revidierten Lutherbibel 2017, deutlich macht. Aber jetzt fährt Paulus fort, Folgendes zu sagen, in Vers 9, in 1. Korinther Kapitel 5. Ich habe euch in einem Brief geschrieben, dass ihr nicht zu schaffen haben sollt mit Unzüchtigen. Damit meine ich nicht allgemein die Unzüchtigen dieser Welt oder die Habgierigen oder Räuber oder Götzendiener, denn sonst müsstet ihr ja die Welt verlassen. Die ist ja voll davon. Vielmehr habe ich euch geschrieben, ihr sollt nichts mit einem zu schaffen haben, der sich Bruder oder Schwester nennen lässt und ist ein Unzüchtiger oder ein Habgieriger oder ein Götzendiener oder ein Lästerer oder ein Trunkenbold oder ein Räuber. Mit einem sollt ihr auch nicht essen. Vers 12. Denn was gehen mich die draußen an, dass ich sie sollte richten? Habt ihr nicht die zu richten, die drinnen sind? Die aber draußen sind, wird Gott richten. Ihr aber, ihr verstoßt den Bösen aus eurer Mitte. Auch hier wiederum wird deutlich gemacht, Paulus sagt, man soll schon richten, man muss richten, innerhalb der Kirche. Aber nicht im Hinblick auf die, die draußen sind, mit denen haben wir ja eigentlich gar nicht viel am Hut. Die werden ihr Urteil noch empfangen von Gott. In der zweiten Auferstehung, möglicherweise sogar in der dritten. In 1. Korinther 6, angefangen in Vers 1, wird deutlich, dass Paulus nicht sagt, ja, aber was die draußen in der Welt tun, das ist alles okay, das ist keineswegs okay. Er warnt immer und immer wieder davor, nicht so zu leben, wie die leben. Aber er sagt, richten brauchen wir die nicht, denn die werden schon ihr Gericht erhalten, aber ihr lebt besser nicht so, wie die es tun. 1. Korinther 6, angefangen in Vers 1, da sagt er zunächst einmal, wie kann jemand von euch wagen, wenn er einen Streit hat mit einem anderen, sein Recht zu suchen vor den Ungerechten und nicht vor den Heiligen. Oder wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Wenn nun die Welt von euch gerichtet werden soll unter Jesus Christus, seid ihr da nicht gut genug, über so geringe Sachen zu richten? Also auch hier wiederum, es geht darum, dass man in der Kirche richten soll, beurteilen soll, möglicherweise verurteilen muss. Wisst ihr nicht, dass wir über Engel richten werden, wie viel mehr über Dinge des täglichen Lebens? Aber jetzt wird's noch ganz doller sozusagen in Vers 4. Wenn ihr nun über diese Dinge richtet, also es geht darum, man muss schon richten, nehmt ihr dann solche, die in der Gemeinde verachtet werden und setzt sie als Richter ein. Oh, also hier spricht er von den ungerechten Richtern dieser Welt, die wir auch noch zu sprechen kommen werden. Ihr sagt ja, was habt ihr mit denen zu tun? Warum habt ihr einen Rechtsstreit zwischen euch und geht dann vor die Richter der Welt? Euch zur Schande, Vers 5, muss ich das sagen. Ist denn gar kein Weiser unter euch, auch nicht einer, der zwischen Bruder und Bruder richten könnte? Sondern ein Bruder richtet mit dem anderen und das vor Ungläubigen. Es ist schon schlimm genug, dass ihr miteinander rechtet. Warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen? Sondern ihr tut Unrecht und übervorteilt. Und das unter Brüdern. Er spricht von den Richtern dieser Welt und sagt, die sind verachtet. Die werden für uns irgendwie in keinster Weise eine Achtung erlangen, weil sie eben ungerechte Richter sind in den meisten Fällen. Er sagt, na, es wäre schon besser, er würde gar nicht richten, natürlich. Aber wenn schon, dann soll es in der Gemeinde geschehen und beurteilt werden, nicht außerhalb. Aber dann fährt er auch fort, etwas über die Ungerechtigkeit dieser Welt zu sagen, die er keineswegs in keinster Weise gerechtfertigt und entschuldigt hat. Oder wisst ihr nicht, Vers 9, dass die Ungerechten das Reich Gottes nicht erben werden? Täuschet euch nicht. Weder Unzüchtige, noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Lustknaben, noch Knabenschänder. Es geht hier, wie die Hoffnung für alle sagt, jene, die Homosexualität praktizieren, darum geht es hier, noch Diebe, noch Habgierige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes ererben. Und solche sind einige von euch gewesen, aber ihr seid reingewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerecht geworden, durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Warum kehrt ihr dann in die Welt zurück? Geht zu den ungerechten Richtern dieser Welt und lasst euch von denen beurteilen und gewisse Streitigkeiten und Streitsachen klären. Das sollte in der Kirche nicht geschehen, sagt Paulus hier. Er sagt, innerhalb der Kirche soll gerichtet werden, nicht außerhalb. Nicht außerhalb. Und da wir jetzt vom Richten sprechen, vom gerechten Richten, von dem ja auch Christus sprach, schauen wir uns einmal einige Prinzipien an, wie das vonstatten gehen muss, was man berücksichtigen muss. 5. Mose, Kapitel 1. 5. Mose, Kapitel 1, die Verse 16 und 17. Und ich gebot euren Richtern zu jener Zeit und sprach, höret eure Brüder an und richtet Recht zwischen jedermann und seinem Bruder und dem Fremdling bei ihm. Ihr sollt beim Richten nicht die Person ansehen, sondern sollt den Kleinen hören wie den Großen und vor niemand euch scheuen, denn das Gericht ist Gottes. Dann sagt er, wenn es euch zu schwer wird, dann bringt die Sache zu mir. Nicht die Person ansehen. Nicht Parteilichkeit haben bei der Rechtsprechung innerhalb der Kirche. In 5. Mose 16, die Verse 18 und 19. Richter und Amtleute sollst du dir einsetzen in allen deinen Stadttoren, die dir der Herr dein Gott geben wird, in jedem deiner Stämme, dass sie das Volk richten mit gerechtem Gericht, wie Christus es sagte. Du sollst das Recht nicht beugen und sollst auch die Person nicht ansehen und keine Geschenke annehmen, man spricht hier von Bestechungen natürlich auch, denn Geschenke machen die Weisen blind und verdrehen die Sache der Gerechten. Das können Geschenke sein im Hinblick auf Geld. Es kann aber auch zum Beispiel um Ansehen gehen oder um Freundschaften. Die können einen auch dazu verleiten, vielleicht nicht ganz so gerecht zu richten, wie man richten sollte. In Sprüche Kapitel 24. Und es geht natürlich auch um das Richten im eigenen Sinne, in dem Sinne, dass man selbst persönlich aufpassen muss, wie man richtet, wie man urteilt, wie man beurteilt, dass man sich da nicht verleiten lässt, auf falsche Dinge zu achten, auf die man nicht achten sollte, die einen seine Unabhängigkeit in gewisser Weise dann in Zweifel ziehen könnten. Sprüche 24, die Verse 23 bis 25. Auch dies sind Worte des Weisen oder der Weisen. Die Person ansehen im Gericht ist nicht gut. Wer zum Schuldigen spricht, du hast recht, dem fluchen die Völker und die Leute verwünschen ihn. Die aber gerecht richten, denen geht es gut und reicher Segen kommt auf sie. Also auch hier wiederum geht es darum, unparteiisch zu richten. Auch in Sprüche 29 und in Vers 14. Ein König, der die Armen treulich richtet, zwei Dinge werden angesprochen. Zunächst einmal werden die Armen gerichtet, aber auf treuliche Weise, auf gerechte Weise. Dessen Thron wird für immer bestehen. Sprüche 18 und Vers 17. Sprüche 18 und Vers 17. Ein jeder hat zuerst in seiner Sache recht. Aber dann kommt der andere zu Wort, dann findet sich. Mit anderen Worten, nicht zu vorschnell richten, urteilen, beurteilen, verurteilen. Beide Seiten sich anhören. Das hört sich vielleicht erstmal ganz gut an, was so der eine von sich gibt. Aber dann achtet man auch auf die andere Seite und dann hört es sich vielleicht nicht mehr so ganz gut an, was der Erste da so gesagt hat. Dann erwartet man, soll auch in gewisser Weise die Dinge so betrachten, dass man beide Seiten hört und dass man, wie ich gleich zeigen werde, noch weiteres tut. um wahre Gerichte aussprechen zu können. In 2. Chronik, Kapitel 19. 2. Chronik, Kapitel 19, die Verse 5 bis 7. Und er bestellte Richter im Lande, in allen festen Städten Judas, Stadt für Stadt, und sprach zu den Richtern: Seht zu, was ihr tut, denn ihr haltet Gericht nicht für Menschen, sondern für den Herrn, und er ist mit euch, wenn ihr Recht sprecht. Darum lasst die Furcht des Herrn bei euch sein, haltet und tut das Recht, denn bei dem Herrn, unserem Gott, ist kein Unrecht, noch Ansehen der Person, noch Annehmen von Geschenken, oder er lässt sich nicht bestechen, er richtet gerecht, er fällt gerechtes Urteil. Nun, in Amerika gibt es ganz besonders dieses System, dass man als Geschworener aufgefordert wird, vom Staat her Gericht zu setzen über andere. Da kriegt jeder so im Laufe der Zeit seine Einladung zu diesen Gerichtsverhandlungen. Da muss man dann als Geschworener sich das alles erst anhören und dann muss man ein Urteil fällen. Nun, wir in der Kirche des ewigen Gottes haben immer schon klar und deutlich gesagt, dass dies nicht etwas ist, was wir als Christen tun dürfen und tun sollen. Und wir haben im Englischen eine Broschüre veröffentlicht, Should You Fight in War? Mit anderen Worten, sollten Sie im Krieg kämpfen, am Krieg teilnehmen? Und da haben wir auch ein Kapitel über die sogenannten Pflichten der Geschworenen und warum wir daran nicht teilnehmen. Und ich habe mir jetzt einmal dies vorgenommen. Ich habe jetzt dieses Kapitel ins Deutsche übersetzt und möchte Ihnen das jetzt einmal vortragen, was wir dazu sagen. Das gilt aber jetzt nicht nur unbedingt nur für Geschworene. Schauen Sie, es geht darum, warum wir handeln, wie wir handeln. Es gibt ja auch in Deutschland, in der Schweiz und Österreich, denke ich mal, einige Situationen, wo es auch da Geschworenengerichte gibt. Aber wie auch immer, wir sollen auf diese Weise die Sache angehen. Und wir sagen Folgendes. Es gibt verschiedene biblische Prinzipien, warum wir eben nicht an Geschworenensitzungen teilnehmen. Wir glauben, dass Folgendes unsere religiösen Überzeugungen gegen die Teilnahme an geschworenen Pflichten am besten zum Ausdruck bringt. Zunächst einmal, ein wahrer Christ ist ein Fremder, ein Gast oder ein Fremdling und ein Pilger, während er hier auf der Erde ist. Und wir haben so einige Stellen da zitiert, die möchte ich kurz Ihnen mitgeben, die können Sie sich nachher anschauen. 1. Petrus, Kapitel 2 und Vers 11 und auch Hebräer, Kapitel 11 und Vers 13. Wir sind also Fremde, Gäste, Fremdlinge, Pilger auf Erden. Wir sind Botschafter für Jesus Christus an Jesu Christi Stadt, Botschafter Christi. Sie können das in 2. Korinther, Kapitel 5 und Vers 20 nachlesen. Und wir sind ein Repräsentant von Gottes Reich als solcher, und weil er durch richtiges Verhalten ein Licht für die Welt ist, nimmt ein wahrer Christ nicht an Regierungs- oder politischen Angelegenheiten dieser Welt teil. Nun, die Tatsache, dass wir ein Licht sein sollen, ergibt sich zum Beispiel aus Matthäus Kapitel 5, die Verse 14 bis 16. Wir sagen weiter, es ist derzeit nicht Gott, der diese Erde regiert, sondern Satan, der Teufel. In Offenbarung Kapitel 2, Vers 13 wird davon gesprochen, dass Satan hier auf Erden einen Thron hat. Er regiert auf dieser Erde. Und dann können Sie sich auch Lukas Kapitel 4, die Verse 5 bis 6 durchlesen, wo Satan klar und deutlich sagt, ihm ist die Herrschaft über alle Reiche übergeben worden. Und er gibt sie dem, wem immer er will. Und Christus hat dem keineswegs widersprochen. Wir fahren fort. Christen sind herausgefordert oder berufen, aus den staatlichen und politischen Systemen dieser Welt herauszukommen. Christus, der wusste, dass das Gottesreich nicht von dieser Welt war. Johannes Kapitel 18, Vers 36, sagte das ja dem Pilatus. Er weigerte sich, und das ist jetzt wichtig, eine Zivilsache zu richten, als er dazu aufgefordert wurde. Schauen wir uns dies jetzt kurz einmal an. In Lukas Kapitel 12 und Vers 14. Da kam einer zu ihm, der wollte, dass er ihm sagt und dem Bruder sagt, wie das Erbe, das sie da hatten, aufgeteilt werden sollte. Vers 14. Er aber sprach zu ihm: Mensch, Wer hat mich zum Richter oder Schlichter über euch gesetzt? Und dann warnt er sie vor Habgier. Er hat sich geweigert, da ein Urteil zu fällen. Er sagte, was soll ich die richten oder über deren Angelegenheiten richten, die draußen sind? Ebenso verbot Paulus, wie wir eben gesehen hatten, in 1. Korinther 5 und Vers 2, diejenigen zu richten, die außerhalb der Gemeinde sind. Gleiche Prinzip. Wir sagen dann Folgendes. Darüber hinaus beziehen sich die Urteile des Menschen auf den Buchstaben des Gesetzes. Im Gegensatz dazu schaut Gott auf das Herz und kümmert sich um den Geist und die Absicht des Gesetzes. Die Gesetze des Menschen berücksichtigen normalerweise nicht die Reue, die Vergebung der Sünden und andere geistliche Faktoren, wie Gott es tut. Als Jesus in das Herz des Angeklagten blickte, weigerte er sich, eine beim Ehebruch ertappte Frau zu verurteilen. Auch das möchte ich jetzt kurz aufschlagen. Johannes Kapitel 8, angefangen Vers 1. Johannes Kapitel 8 und Vers 1. Jesus ging zum Ölberg, frühmorgens aber kam Jesus wieder in den Tempel und alles Volk kam zu ihm und er setzte sich und lehrte sie. Und da brachten die Schriftgelehrten und die Pharisäer eine Frau beim Ehebruch ertappt und stellten sie in die Mitte und sprachen zu ihm, Meister, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Mose hat uns im Gesetz geboten, solche Frauen zu steinigen, was sagst du? Sagten sie aber, um ihn zu versuchen, auf dass sie etwas hätten, ihn zu verklagen. Aber Jesus bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Und als sie ihn nun beharrlich so fragten, richtete er sich auf und sprach zu ihnen, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und er bückte sich wieder und schrieb auf die Erde. Und als sie das hörten, gingen sie hinaus, einer nach dem anderen, die Ältesten zuerst, einige sagen, weil sie von ihren eigenen Gewissen jetzt verurteilt worden sind. Und Jesus blieb allein mit der Frau, die in der Mitte stand. Und da richtete Jesus sich auf und sprach zu ihr, wo sind sie, Frau, hat dich niemand verdammt, verurteilt, verdammt. Sie aber sprach, niemand, Herr. Und Jesus sprach aber, so verdamme ich dich auch nicht, aber er sagt dann noch Folgendes, geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Nun, es gab verschiedene Gründe, warum Jesus hier die Frau nicht verurteilt hat, warum er in dieser Weise gar kein Urteil gesprochen hat, und unabhängig davon, dass er nicht dazu auf die Erde kam, um so etwas zu tun. Aber zum Beispiel war auch der Mann nicht gegenwärtig, der hätte auch gegenwärtig sein müssen, der Ehebrecher. Wir haben dies näher erklärt in unserer Broschüre, Kennen Sie den Jesus der Bibel? In dieser Broschüre gehen wir auf diese Stelle ein und auch auf die Stelle, die wir gerade gelesen hatten, wo er sich geweigert hat, über eine Erbsache zu richten und die zu schlichten. Wir lesen dann weiter in unserer Broschüre, die ich hier übersetzt habe. Jesus lehrte, dass wahre Christen bereit sein müssen, anderen zu vergeben. Matthäus 6, die Verse 14 und 15. Ein weiteres Prinzip gegen die Teilnahme an der geschworenen Pflicht besteht darin, dass wahre Christen lernen sollen, nach dem Gesetz Gottes zu urteilen, das durch Recht, Barmherzigkeit und Glauben geprägt und gereift ist. Das können Sie in Matthäus 23, Vers 23 nachlesen. Recht, Barmherzigkeit und Glauben. Aber Lukas, Kapitel 11 und Vers 42, setzt noch hinzu, die Liebe Gottes. Danach, in der Weise, sollen Menschen richten, was sie natürlich in den Gerichten dieser Welt in keinster Weise antreffen werden. Sie sollen auch gerechtes Urteil fällen, sagen wir, verweisen hier auf Johannes 7, Vers 24, die Stelle, die wir eben bereits gelesen haben. Die Vorlage von selektiven Beweismitteln, bei denen Tatsachen aus gerichtstechnischen Gründen unterdrückt werden können, führt nicht unbedingt zu göttlicher Gerechtigkeit, Barmherzigkeit, Wahrheit, Liebe und zu einem gerechten Urteil. Nach den biblischen Anordnungen darf eine Person auf keinen Fall verurteilt werden, es sei denn, die Anschuldigung wird durch die Aussage von mindestens zwei Zeugen gestützt. Das ist auch sehr wichtig. Schauen wir uns dies einmal an. Immer und immer wieder wird das im Alten, sowohl als auch im Neuen Testament, klar und deutlich gesagt. Matthäus Kapitel 18. Matthäus Kapitel 18 und Vers 16. Da sagt Christus, hört er nicht auf dich, ein Bruder, der konfrontiert wird von einem anderen, so nimm noch einen oder zwei zu dir, damit jede Sache durch zweier oder dreier Zeugen Mund bestätigt werde. auch in 4. Mose, Kapitel 35, Vers 30. 4. Mose 35 und Vers 30. Wer einen Menschen erschlägt, den soll man töten, auf den Mund von Zeugen hin. Einige sagen zweier Zeugen hin, zumindest. Ein einzelner Zeuge aber soll keine Aussage machen, um einen Menschen zum Tode zu bringen. Und dann auch in 5. Mose, Kapitel 17. 5. Mose 17, die Verse 6 und 7. Auf zweier oder dreier Zeugen Mund soll sterben, wer des Todes wert ist, aber auf nur eines Zeugen Mund soll er nicht sterben. Und da sagte, die Hand der Zeugen soll die erste sein, ihn zu töten, und danach die Hand des ganzen Volkes, dass du das Böse aus deiner Mitte wegtust. Nun, das praktizieren wir natürlich heute auch in der Kirche keineswegs, das ist klar. Aber es geht mir hier darum, dass eine Aussage aufgrund von zwei oder drei Zeugen hin bestätigt werden muss. Die Aussage von einem Menschen alleine reicht nicht aus, um ein Urteil zu fällen. Auch in ihrer eigenen Gesinnung, in ihrem eigenen Praktikum sozusagen, sollten sie das nicht tun. Wenn ihnen irgendeiner etwas sagt, ist dann Bestätigung vorhanden durch die Aussage eines zweiten Zeugen. Auch in 5. Mose 19 und Vers 15. Es soll kein einzelner Zeuge gegen jemand auftreten, wegen irgendeiner Missetat oder Sünde, was für eine Sünde es auch sei, die man tun kann, sondern durch zwei oder drei Zeugen soll eine Sache gültig sein. Also da die Zeugen die ersten Steine werfen mussten, wie wir ja gerade gesehen haben, würden Indizienbeweise, da liegt gar kein Zeuge vor, es werden da irgendwelche Tatsachen zusammengetragen, solche Indizienbeweise, die oft auf menschlicher Auslegung und Theorie beruhen, solche Indizienbeweise würden nach Gottes Gesetz nicht ausreichen, um das Erfordernis von zwei Zeugen zu erfüllen. In 1. Timotheus Kapitel 5 gibt es noch eine weitere Aussage, die wichtig ist in diesem Zusammenhang. 1. Timotheus 5 und Vers 19. Gegen einen Ältesten nimm keine Klage an, ohne zwei oder drei Zeugen. Auch hier. Sie wollen einen Prediger bei dem vorgesetzten Prediger verklagen. Okay, haben Sie zwei oder drei Zeugen, die das bestätigen können, was Sie sagen. Da wir, fahren wir hier fort, als Geschworene gezwungen sein könnten, die Gesetze des Menschen im Widerspruch zum Gesetz Gottes anzuwenden, könnten wir als Geschworene den Eid nicht ablegen. Man muss ja so einen geschworenen Eid ablegen oder eidesstattliche Versicherung. Könnten wir nicht tun, da wir grundsätzlich zustimmen würden, dem Menschen statt Gott zu gehorchen. Und man darf dem Menschen nicht mehr gehorchen als Gott. Apostelgeschichte 5, Vers 29 sagt ihnen das. Apostelgeschichte 4, Vers 19 sagt ihnen das. Deswegen ist auch die Geschworenengeschichte gleich weg vom Tisch. Denn wenn man in den geschworenen Raum eingeht, um dann zu beraten, muss man die Bibel außen vor lassen, muss man seine eigene Gewissensüberzeugung außen vor lassen, man muss einfach dem gehorchen, was so der Richter einen da anweist. Und dann sagen wir noch, daher wird die Geschworenenpflicht bei einem Christen unweigerlich. Ein Gewissenskonflikt zwischen den Anforderungen Gottes und den Anforderungen des Geschworenensystems erzeugen. Ein Christ, der sein Gewissen verletzt, würde sich der Sünde schuldig machen, wie uns dies Römer Kapitel 14 und Vers 23 sagt. Soweit unser Artikel über die Geschworenenpflicht. Aber fahren wir jetzt einmal fort, wiederum auf Johannes Kapitel 8 einzugehen. Johannes Kapitel 8 und Vers 15, auch dies ist eine Stelle, die man leicht missverstehen kann. Dann sagt Christus nämlich Folgendes. Ihr richtet nach dem Fleisch, ich richte niemand. Aber man muss es richtig verstehen. Was er hier sagt ist, ihr richtet nach dem Fleisch, ich richte niemand nach dem Fleisch. Ich werde Ihnen gleich noch erklären, warum das hinzugefügt werden muss. Aber zunächst einmal ein paar Kommentare hierzu. Barnes Notes on the Bible sagen Folgendes. Richte nach dem Fleisch, oder vielmehr richte eben nicht nach dem Fleisch, das heißt nach dem Aussehen oder Anschein. Gemäß der fleischlichen und korrupten Art, nicht nach der geistlichen Natur der Lehren. Durch ihre vorgefassten Meinungen und Vorurteile waren sie entschlossen, nicht zu glauben, dass Christus der Messias war. Wo er sagt, ich verurteile oder ich richte niemand, dann heißt es hier in diesem Kommentar, sie waren es gewohnt, vorschnell und hart zu urteilen. Dieser Ausdruck, ich verurteile niemand, ich richte niemand, ist so zu verstehen, dass er niemanden nach der Art beurteilte. Er kam nicht, um Menschen nach dem Anschein zu tadeln oder zu verurteilen oder auf harte, voreingenommene und unfreundliche Weise. Der Kommentar von Matthew Poole sagt es ähnlich. Nach meiner äußeren Erscheinung richtet ihr mich, oder je nach euren eigenen Leidenschaften und korrupten Neigungen, ich beurteile keinen Menschen auf diese Weise. Oder ich alleine verurteile keinen Menschen. Ich alleine, unabhängig vom Vater, beurteile keinen Menschen. Auch das werden wir gleich noch erklären, denn das ist nämlich das, was er noch hinzufügt. Aber zunächst einmal Gill's Exposition of the Entire Bible, wo Folgendes gesagt wird. Ich verurteile keinen Menschen in gleicher Weise nach dem Fleisch oder fleischlich, noch nach dem äußeren Anschein, nach dem Sehen der Augen oder dem Gehör der Ohren. Christus kam nicht, um in bürgerlichen oder Gerichtsangelegenheiten zu richten und Urteile zu fällen. Dies war nicht seine Aufgabe oder sein Zuständigkeitsbereich. Und dann sagt er hier ganz richtig, ein Beispiel dafür gibt es in dem Kontext, in dem die Frau, die zu ihm gebracht wurde, nicht verurteilt wird. Er richtete auch nicht die Personen und Zustände der Menschen und verhängte kein Urteil über sie. Er kam nicht, um die Welt zu verdammen, sondern zu retten. Das war jetzt nicht seine Aufgabe, aber es wird ihm alles Gericht zu einem späteren Zeitpunkt übergeben werden. Schauen Sie, dieser Kommentar scheint richtig zu verstehen, dass wir auch keine geschworenen Verpflichtung eingehen dürfen, denn Christus hat es nicht getan, so sollten und dürfen auch wir es nicht tun. Natürlich nicht auch Richter als Richter arbeiten, natürlich ist auch ganz klar in diesem Zusammenhang. In Johannes Kapitel 8, da fährt nämlich Christus jetzt wie folgt fort. Zunächst hatte er gesagt, ihr richtet nach dem Fleisch, Vers 15, ich richte niemand. Aber jetzt sagt er in Vers 16, wenn ich aber richte, so ist mein Richten wahr, denn ich bin's nicht allein, sondern ich und der Vater, der mich gesandt hat. Wenn ich aber richte. Interessant, was er hier sagt. Man kann das auch ein bisschen anders, der Betonung halber, lesen. Vers 15, ihr richtet nach dem Fleisch, ich richte niemand nach dem Fleisch. Wenn ich aber richte, so ist mein Richten wahr. Und dann erklärt er noch, warum das der Fall ist, und darauf werden wir gleich eingehen. Aber zunächst einmal Johannes Kapitel 12, die Verse 47 und 48. Johannes Kapitel 12 und Vers 47. Wer meine Worte hört und bewahrt sie nicht, den richte ich nicht. Denn ich bin nicht gekommen, dass ich die Welt richte, sondern dass ich die Welt rette. Die meisten hören auf, hier jetzt zu lesen. Man muss aber weiterlesen. Vers 48. Wer mich verachtet und nimmt meine Worte nicht an, der hat schon seinen Richter. Von daher war es nicht notwendig, dass Christus richtete. Denn schauen Sie, was er sagt. Das Wort, das ich geredet habe, das wird ihn richten am jüngsten Tage. Das Wort wird ihn richten. Der hat bereits schon seinen Richter. Er hat dem nicht geglaubt, was Christus gesagt hat. Und in diesem Zusammenhang nun schauen wir uns die berühmte Stelle in Johannes Kapitel 3 an. Johannes Kapitel 3, die Verse 17 bis 19. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte oder verurteile, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Auch hier hören die meisten auf zu lesen. Lesen wir weiter. Vers 18. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet. Denn er hat nicht geglaubt an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Vers 19. Dies aber ist das Gericht. Dass das Licht in die Welt gekommen ist, Und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Christus kam nicht, um damals die Welt zu richten oder zu verurteilen oder zu verdammen. Das Gericht hat angefangen am Hause Gottes. Das Gericht über die Welt wird in der zweiten oder dritten Auferstehung erfolgen. Aber gleichwohl heißt es hier, aber wer Christus nicht glaubt, der ist zunächst einmal schon gerichtet. Und er wird Rechenschaft ablegen müssen für seinen Unglauben, wenn er vor den Richterstuhl Jesu Christi tritt. In Johannes Kapitel 9 und Vers 39. Und Jesus sprach: Ich bin zum Gericht in diese Welt gekommen, auf dass die da nicht sehen, sehend werden, und die da sehen, blind werden. Das bezieht sich nicht unbedingt auf die Aktivität des Richtens, es bezieht sich hier auf das Resultat einer gewissen Situation. Christus kam, um zu retten, absolut. Aber diejenigen, die ihn ablehnten, die haben sich bereits selbst schon in dem Sinne beurteilt, gerichtet, dass sie sich als unwürdig angesehen haben, Christus zu folgen, mit anderen Worten das Richtige zu tun. Einer Berufung, die vielleicht stattgefunden hätte, haben könnte, dementsprechend dann auch darauf zu reagieren. Schauen Sie, die Idee, dass man nicht richten darf, dass man Situationen nicht beurteilen darf, ist natürlich total abwegig, total verkehrt. Wenn Paulus sagte, schaut euch mal an, was in der Welt geschieht, dann muss natürlich eine Beurteilung stattfinden. Aber nicht nur das, in 1. Johannes Kapitel 5. 1. Johannes Kapitel 5, die Verse 16 und 17. Wenn jemand seinen Bruder sündigen sieht, eine Sünde nicht zum Tode, so mag er bitten, und Gott wird ihm das Leben geben, denen, die nicht sündigen, zum Tode. Es geht hier nicht um den physischen Tod, schauen Sie, es geht hier um die unvergebbare Sünde. Es gibt aber eine Sünde zum Tode, bei der sage ich nicht, dass jemand bitten soll. Nun, jede Ungerechtigkeit ist Sünde, aber es gibt Sünde nicht zum Tode. Schauen Sie, wenn Johannes dich so zum Ausdruck bringt, dann ist es klar, dass zunächst einmal eine Beurteilung stattfinden muss. Denn man muss sich jetzt sehen, für wen soll man beten, für wen soll man eben nicht beten. Nun, einige sagen, ja, man weiß ja aber doch nicht, ob jemand die unvergebbare Sünde begangen hat. Man soll im Zweifelsfalle davon ausgehen, dass er sie nicht begangen hat. Ja und nein, in einigen Fällen ist es schon ziemlich deutlich, dass jemand eine unvergebbare Sünde begangen hat. Und in diesem Falle sagt Johannes hier, sollen wir nicht für eine solche Person beten. Christus sagte, ich bete auch nicht für die Welt. In Jeremia lesen wir, dass Gott Jeremia sagt, bete nicht für diese Menschen, denn ich werde dich nicht hören. Also eine Beurteilung, darum geht es mal hier, eine Beurteilung muss stattfinden zwischen solchen, die die unvergebbare Sünde nicht begangen haben und solchen, die sie aller Wahrscheinlichkeit nach doch begangen haben. Wir können eine solche Verdammnis, eine solche Verurteilung klar und deutlich laut Bibel in einigen Fällen erkennen. Im Judasbrief. In Judas und in Vers 4. Da sagt der Judas, es haben sich einige Menschen eingeschlichen. Zunächst einmal haben die sich eingeschlichen in die Kirche. Man hat die noch nicht unbedingt als solche erkannt. Nach einer gewissen Zeit aber wird man sie erkennen als solche. Die haben sich eingeschlichen, über die schon längst das Urteil geschrieben ist. Das sind Gottlose. Sie verkehren die Gnade unseres Gottes ins Gegenteil, in Ausschweifung und verleugnen unseren alleinigen Herrscher und Herrn Jesus Christus. Ihre wahre Farbe wird deutlich werden. Ihr wahrer Charakter. Vielleicht am Anfang noch nicht so genau, aber dann schon. Und Judas sprach von denen, die sich eingeschlichen haben in die Kirche. Er sprach ganz klar und deutlich auf gewisse spezifische Individuen. Römer Kapitel 3. Eine weitere interessante Stelle. Römer Kapitel 3 und Vers 8. Und ist es etwa so, sagt Paulus, wie wir verlästert werden und einige behaupten, hat also ganz besondere Menschen hier im Blickfeld, dass wir sagen, lasst uns Böses tun, damit Gutes daraus komme, deren Verdammnis geschieht zu Recht. Er konstatiert dies. Er beurteilt die Situation. Und er sagt, Gott wird diese Menschen dafür beurteilen, verurteilen, verdammen. Und das ist gerecht. Er hat also diese Beurteilung Gottes nachvollzogen, könnte man sagen. Eine weitere Stelle, Apostelgeschichte 8 und in Vers 20. Apostelgeschichte 8 und Vers 20, ich stelle natürlich, wo dieser Simon Magus daherkommt und er wollte sich da jetzt den Heiligen Geist durch Geld erkaufen, damit er dann auch die Macht hatte, gewisse Dinge zu tun, die er sah, dass die Apostel sie taten. In Apostelgeschichte 8 und Vers 20, da heißt es, Petrus aber sprach zu ihm, dein Geld fahre mit dir ins Verderben, weil du meinst, Gottes Gabe werde durch Geld erlangt. Vers 21, du hast weder Anteil noch Anrecht an dieser Sache, denn dein Herz ist nicht rechtschaffen vor Gott, darum tue Buße, bereue für diese deine Bosheit und bitte den Herrn, ob dir vergeben werden möge das Trachten deines Herzens. Es sieht aber nicht so aus, dass dieser Simon Magus jemals bereut hat. Wo Petrus sagt in Vers 20, dein Geld fahre mit dir ins Verderben, da übersetzt die Lutherbibel 84, dass du mit deinem Geld verdammt werdest. Wiederum diese Aussage. Die findet sich auch in Philipper Kapitel 3. Philipper Kapitel 3, die Verse 18 und 19. Denn viele wandeln so, dass ich euch oft von ihnen gesagt habe, nun aber sage ich es euch unter Tränen. Er hatte wiederum ganz spezifische Individuen im Blickfeld. Denn sonst hätte er das nicht unter Tränen gesagt. Aber er hat jetzt die Kirche hier, die Gemeindemitglieder, warnen wollen. Sie sind die Feinde des Kreuzes Christi. Vers 19, ihr Ende ist die Verdammnis. Ihr Gott ist der Bauch und ihre Ehre ist in ihrer Schande. Sie sind irdisch gesinnt. Klar und deutlich geht es hier um Menschen, die er kannte, die er als die Feinde des Kreuzes, die Feinde Jesu Christi betrachtete und die hier insoweit auch beurteilt werden, dass deren Ende die Verdammnis ist. Es sei denn, es geschieht Reue. Das ist natürlich immer der Fall. Wenn Reue geschieht, wenn man sich wirklich bereut, wenn man bereut, wie man ist, was man tut, wie man denkt, was man handhabt, dann ja. Dann muss es nicht zu einer Verdammnis kommen, aber sonst sieht es sehr böse aus. Nun, wie ich sagte, wenn jemand einen anderen verklagt oder Schlechtes über einen redet oder sagt, dieser Mensch hat mir Unrecht getan, was ist zunächst einmal wichtig? Dass man zwei Zeugen hat, wie ich eben schon angedeutet habe. Man kann kein Urteil fällen, wenn man nur auf eine Person hört, nur die eine Seite hört. Man muss beide Seiten hören und dann auch noch notwendigerweise möglicherweise Zeugen, wenn man wirklich ein Urteil fällen soll. Und in Johannes Kapitel 8, in Johannes Kapitel 8, nun es geht darum, wie Christus auch erklärt hat, wenn sich ein Bruder mit einem anderen Bruder trifft und die einigen sich dann, ist ja die Sache ausgestanden. Aber wenn es eben nicht zu einer Einigung kommt, wenn nach wie vor diese Problematik besteht, dann soll man sich wieder treffen, aber dann sollen Zeugen gegenwärtig sein, die das dann auch beobachten können, beurteilen können, was da geschieht. In Johannes Kapitel 8, die Verse 16 bis 18. Nun, wir hatten das eben schon gelesen, angefangen in Vers 15 noch einmal, um den Zusammenhang zu sehen. Ihr richtet nach dem Fleisch, ich richte niemand nach dem Fleisch. Vers 16, wenn ich aber richte, so ist mein Richten wahr, denn ich bin es nicht alleine, sondern ich und der Vater, der mich gesandt hat. Auch steht in eurem Gesetz geschrieben, dass zweier Menschen Zeugnis wahr sei. Ich bin's, der von sich selbst zeugt, und der Vater, der mich gesandt hat, der zeugt auch von mir. Da haben wir also jetzt zwei Zeugen, um eine gewisse Tatsache dann klarzustellen. Aber hier natürlich, der Vater und Jesus Christus, die würden absolut die Wahrheit sagen. Aber das muss nicht unbedingt bei menschlichen Zeugen der Fall sein. Man muss auch klarstellen, sicherstellen, dass Zeugen die Wahrheit sprechen, dass es keine falschen Zeugen sind. Man findet diese Aussage klar in 5. Mose 19, angefangen in Vers 15. 5. Mose 19 und in Vers 15. Dann heißt es zunächst einmal, es soll kein einzelner Zeuge gegen jemand auftreten, wegen irgendeiner Missetat oder Sünde, was für eine Sünde es auch sei, die man tun kann, sondern durch zwei oder drei Zeugen nun soll eine Sache gültig sein. Aber jetzt geht es weiter in Vers 16. Wenn ein frevelhafter Zeuge gegen jemand auftritt, um ihn einer Übertretung zu beschuldigen, die aber nicht stattgefunden hat, so sollen die beiden Männer, die den Streit miteinander haben, vor den Herrn treten, vor die Priester und Richter, die zu jener Zeit sein werden, und die Richter sollen gründlich nachforschen. Und wenn der Zeuge ein falscher Zeuge ist und ein falsches Zeugnis wieder seinen Bruder gegeben hat, dann sollt ihr mit ihm tun, wie er gedachte, seinem Bruder zu tun, damit du das Böse aus deiner Mitte wegtust und auf dass die anderen aufhorchen, sich fürchten und fort nicht mehr solche bösen Dinge tun in deiner Mitte. Das heißt sogar in Vers 21, dein Auge soll ihn nicht schonen, Leben um Leben, Auge um Auge, Zahn um Zahn, Hand um Hand, Fuß um Fuß. Es geht hier auch mehr um eine Vergütigung, mit anderen Worten, man hat jetzt eine Situation, wo jemand sagt, er hat mir das und das weggenommen und das stimmte nicht und dann muss er das, was angeblich weggenommen worden war, vergüten, also diesen Preis dann einer solchen Sache dem anderen erstatten. Eine weitere interessante Stelle findet sich im Psalm 119. Im Psalm 119 und lesen wir einmal Vers 66. Psalm 119 und Vers 66. Lehre mich heilsame Einsicht und Erkenntnis, denn ich glaube deinen Geboten. Das ist interessant. David glaubte den Geboten. Er glaubte dem, was die Bibel sagt. Und gleichwohl bittet er darum, dass er Einsicht und Erkenntnis von Gott erhält. Schauen Sie, der Glaube allein ist nicht genug. Man muss ihn auch anwenden. Man kann ihn nur dann anwenden, wenn man die richtige Einsicht hat, die richtige Erkenntnis hat, gerade auch im Hinblick auf Rechtsprechung, wenn man ein Urteil fällen muss, in seiner eigenen Gesinnung oder auch im Hinblick auf andere. Mit anderen Worten, man muss ein Herz haben, das Einsicht hat, das einsichtig ist, das die Erkenntnis Gottes versteht. Und das ist etwas, was Salomo erkannt hat, dass dies notwendig war. In 1. Könige, Kapitel 3. 1. Könige, Kapitel 3, und lesen wir einmal Vers 9. Ersten Könige, Kapitel 3 und Vers 9. Hier ist die Bitte von Salomo an Gott. So wollest du deinem Knecht ein gehorsames Herz geben, auf das er dein Volk richten könne und verstehen, was gut und böse ist. Denn wer vermag dies, dein mächtiges Volk zu richten? Wo es heißt hier, dass er um ein gehorsames Herz bittet, da schreibt die Hoffnung für alle, ein Herz, das auf dich hört. Und die Menge Bibel schreibt, ein verständiges Herz. Und das ist genau das, was Gott ihm gab in Vers 12. Siehe, so tue ich nach deinen Worten. Siehe, ich gebe dir ein weises und verständiges Herz, sodass deinesgleichen vor dir nicht gewesen ist und nach dir nicht aufkommen wird. Salomo brauchte ein verständiges, ein einsichtiges Herz. Und er hat es erhalten. In 1. Könige 3 und Vers 28, nachdem sein salomonisches Urteil über die zwei Frauen gefällt worden war, da heißt es, und ganz Israel hörte von dem Urteil, das der König gefällt hatte, und sie fürchteten den König oder ehrten ihn, denn sie sahen, dass die Weisheit Gottes in ihm war, Gericht zu halten. Schauen Sie, was hier gesagt wird. Sie brauchen Gottes Weisheit in sich. Sie brauchen den Heiligen Geist, zumindest der mit ihnen wirkt und der dann auch in ihnen ist, wenn sie getauft worden sind. Sie brauchen den, um auf richtige Weise überhaupt richten zu können. In 1. Korinther Kapitel 2, 1. Korinther Kapitel 2, deswegen haben wir so viele ungerechte Richter in diesem Lande, in der Welt, weil die haben den Heiligen Geist Gottes nicht. Verstehen nichts vom Geist Gottes, verstehen nichts von dem Gesetz Gottes, diesem geistlichen Gesetz. Aber in 1. Korinther Kapitel 2 und in Vers 15, da lesen wir, Der geistliche Mensch aber beurteilt alles. Der kann alles beurteilen, letztendlich. Der kann alles auf richtige Weise richten. Und er wird doch selber von niemandem beurteilt. Nicht auf richtige Weise, weil die haben den Heiligen Geist nicht. Wie können die jemanden auf richtige Weise beurteilen, der den Heiligen Geist hat? Schauen Sie, das ist das, was Paulus sagt. Wir können nicht wissen, wie wir eine gewisse Situation auf richtige Weise beurteilen können, wenn wir die Weisheit Gottes nicht haben. Und wenn wir nicht genug von der Weisheit Gottes haben, dann sollen wir Gott bitten, wie Jakobus uns sagt, uns diese Weisheit zu geben, sodass wir auch gerechte, richtige, Gott wohlgefällige Urteile fällen können. In unserem eigenen privaten Leben, wenn es um eine Situation geht, innerhalb der Kirche, die beurteilt werden muss. Christus hat uns aufgefordert, gerecht zu richten, wie wir eben gelesen haben. Schauen wir uns das noch einmal an. In Johannes Kapitel 7 und Vers 24. Nicht auf ungerechte Weise zu urteilen, nicht die Prinzipien zu verleugnen, von denen wir bereits schon gehört haben. Johannes Kapitel 7 und Vers 24. Noch einmal sagt er hier ganz klar und deutlich: Richtet nicht nach dem, was vor Augen ist, sondern richtet gerecht. Mit anderen Worten, man richtet nicht gerecht, wenn man nach dem richtet, was vor Augen ist. Wie wird Christus richten? Wie wird Christus die Welt richten, wenn er hier auf Erden herrschen wird? Wie sollen wir unter ihm richten, wenn wir unter ihm herrschen werden? In Jesaja Kapitel 11. Jesaja Kapitel 11, die Verse 2 bis 5. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn. Natürlich würde das, es ist ja Gott, Jesus Christus, der hier herrschen wird. Aber das wird hier besonders betont, weil man ohne den Geist Gottes nicht auf richtige Weise herrschen kann und richten kann und beurteilen kann und verurteilen kann und verdammen kann. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und Wohlgefallen wird er haben an der Furcht des Herrn. Er wird nicht richten nach dem, was seine Augen sehen, noch Urteil sprechen nach dem, was seine Ohren hören, sondern wird mit Gerechtigkeit richten die Armen und rechtes Urteil sprechen dem Elenden im Lande. Und, das ist die andere Seite der Medaille, er wird mit dem Stabe seines Mundes den Gewalttätigen schlagen und mit dem Odem seiner Lippen den Gottlosen töten. Denn, Vers 5, Gerechtigkeit wird der Geist seiner Lenden sein und die Treue der Gurt seiner Hüften. Das ist etwas, was Christus ausmachen wird, was er bereits natürlich auch schon hatte, als er hier auf Erden war als Mensch. Aber es geht hier um die Zukunft. Eliot's Commentary to English Readers schreibt hierzu Folgendes. Irdische Könige, man kann sagen auch Herrscher, Politiker, Richter, was immer, die neigen dazu nach dem Anschein, Johannes 7, Vers 24, und den Berichten interessierter oder korrupter Ratgeber zu richten, aber der wahre König wird wissen, was im Menschen ist. Und er wird gerechtes Urteil fällen. Sie können sich nachher Johannes Kapitel 2, Vers 25 durchlesen, wo es nämlich heißt, dass Jesus wusste, was im Menschen war. Er kannte auch die Geheimnisse des Herzens. Er wusste genau, aus welchen Motiven heraus sie handelten. Er hatte den Geist des Vaters in sich. Deswegen konnte er auf diese Weise auch andere beurteilen. Benson's Commentary schreibt: Und er wird nicht urteilen nach dem äußeren Anschein, wie es die Menschen tun, weil sie die Herzen der Menschen nicht erforschen können. Christus wird gerecht und richtig richten, indem er der wahren Weisheit, dem Verständnis, dem Rat und der Erkenntnis folgt, die nur Gott uns gewähren kann. Und nun lesen wir Johannes Kapitel 5 und in Vers 30. Johannes Kapitel 5 und Vers 30. Und einige sagen, ja, das ist aber doch jetzt ein Widerspruch. Er hat gerade gesagt, er wird nicht nach dem richten, was so seine Ohren hören. Und jetzt heißt es hier in Johannes 5 und Vers 30, ich kann nichts von mir aus tun. Wie ich höre, so richte ich. Und mein Gericht ist gerecht. Aber er fährt fort zu sagen, denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Schauen Sie, wem hört er zu? Er hört dem zu, was Gott der Vater ihm sagt, was Gott der Vater ihm eingibt, was der Heilige Geist an Einsicht, an Erkenntnis ihm gewährt. Er bezieht sich auf die Dinge, die der Vater ihm zeigt und gezeigt hat. Johannes 8, Vers 26 spricht zum Beispiel auch davon. Er war auf den Willen Gottes ausgerichtet. Das heißt ja hier, er tut den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und wenn wir auf die gleiche Weise handeln, wenn wir auf die gleiche Weise denken, dann werden wir in der Lage sein, gerechte Urteile zu fällen. In Jeremia Kapitel 11 lesen wir Vers 20. Jeremia Kapitel 11 und Vers 20. Aber du, Herr Zebaoth, du gerechter Richter, der du die Nieren und die Herzen prüfst. In diesem Falle sagt er hier, lass mich deine Rache an ihnen sehen, denn ich habe meine Sache dir anbefohlen. Er prüft die Herzen, die Nieren, das Innerste des Menschen sozusagen. Bei ihm gibt es da keine Geheimnisse mehr. Er kann genau sehen, er kann genau erkennen, wie es mit der Motivation eines Menschen aussieht. In Sacharja, Kapitel 7. Sacharja, Kapitel 7 und in Vers 9. So spricht der Herr Zebaoth. Richtet recht. Richtet gerecht. Und dann jeder erweise seinem Bruder Güte und Barmherzigkeit. Und das ist jetzt sehr wichtig. Güte und Barmherzigkeit. Den Willen, die Bereitschaft, anderen zu vergeben, wenn sie bereuen. Etwas, was in den Rechtssystemen dieser Welt in keinster Weise zum Tragen kommt. Aber Gott will barmherzige Richter haben. Und wir lesen ja auch in Matthäus Kapitel 12 und in Vers 7. Matthäus Kapitel 12 und Vers 7. Es ging jetzt darum, dass die Pharisäer, die Jünger, verurteilten, verdammten, weil die am Sabbat sich die Ehren haben ausraufen lassen oder ausgerauft haben, um zu essen, weil sie hungrig waren. Und die sagten, das darf man am Sabbat nicht tun. Und was sagt Christus hier? In Vers 7 von Matthäus 12. Wenn ihr aber wüsstet, was das heißt, Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer, dann hättet ihr die Unschuldigen nicht verdammt. Mehrere Punkte hier werden angeführt. Zunächst einmal, wenn man Barmherzigkeit hat, dann verurteilt man, verdammt man nicht so ganz schnell andere Menschen, aber hier ganz besonders die Unschuldigen. Schauen Sie, die Pharisäer hatten keine Ahnung, was eigentlich das geistliche Gesetz des Sabbats war, was der Sinngehalt des Sabbats war. Es ging nicht darum, dass jetzt verboten worden war, am Sabbat Ehren auszuraufen, wenn man hungrig war. Aber das verstanden die nicht. Die hatten ihre pharisäischen, legalistischen Ideen. Und Christus sagt, ihr seid sehr vorschnell daran und dabei, andere zu verurteilen, aber ihr habt hier die Unschuldigen verdammt, die hungrig waren, die essen wollten und vielleicht sogar auch mussten. Schauen Sie, es geht darum, dass es um den geistlichen Sinngehalt ging. Und die Pharisäer hatten davon keine Ahnung. Warum nicht? Sie hatten natürlich nicht den Geist Gottes in sich. Sie hatten die Erkenntnis Gottes nicht in sich. Die Weisheit, die wir haben müssen, um auf richtige Weise urteilen zu können. Jakobus Kapitel 2. Jakobus Kapitel 2 und Vers 13. Es ist sehr wichtig, dass man auch mit Barmherzigkeit richtet, wenn man richten muss. Jakobus Kapitel 2 und Vers 13. Denn es wird ein unbarmherziges Gericht über den ergehen, der nicht Barmherzigkeit getan hat. Barmherzigkeit aber triumphiert über das Gericht. Wenn wir anderen gegenüber barmherzig sind, dann können wir auch von Gott Barmherzigkeit für unsere Fehler erwarten. Denken wir an die Worte Christi. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Aber wenn wir harte und grausame Diener sind, Arbeiter, dann sollten wir besser keine Barmherzigkeit von Gott erwarten. Sehen Sie, Gott möchte, dass wir die Völker in der zukünftigen Welt von morgen gerecht richten. Und dazu gehört auch, sie mit Barmherzigkeit zu richten. Gott will keine grausamen, gnadenlosen Richter. Davon haben wir in der Menschheitsgeschichte genug gehabt. Heute vielleicht mehr als je zuvor. Und dann gibt es auch noch Richter, die politische Urteile fällen, die mit dem Gesetz, selbst dem menschlichen Gesetz, wenig zu tun haben. Wir sollen lernen, barmherzige Richter zu sein. Und was lesen wir in Römer Kapitel 12 und in Vers 8? Römer Kapitel 12 und Vers 8. Hat jemand die Gabe zu ermahnen und zu trösten, so ermahne und tröste er. Wer gibt, gebe mit lauterem Sinne. Wer leitet, tue es mit Eifer. Wer Barmherzigkeit übt, der tue es mit Freude. Tun wir das mit Freude. Freuen wir uns, wenn wir Barmherzigkeit üben können, anderen gegenüber. In Offenbarung Kapitel 20 und Vers 4 wird deutlich gemacht, was unsere zukünftige Aufgabe im Reich Gottes sein wird. Offenbarung 20 und Vers 4. Und ich sah Throne, und sie setzten sich darauf, und ihnen wurde das Gericht übergeben. Und ich sah die Seelen derer, die enthauptet waren, um des Zeugnisses für Jesus und des Wortes Gottes willen, die nicht angebetet hatten das Tier und sein Bild, und die sein Zeichen nicht angenommen hatten an ihre Stirn und auf ihre Hand. Diese wurden lebendig und regierten mit Christus 1000 Jahre. Man könnte auch sagen, sie richteten mit Christus für 1000 Jahre. Sie richteten die Welt, wie wir ja gelesen hatten, wie Paulus hier sagte, wisst ihr nicht, dass ihr die Welt richten werdet. Wir müssen heute dazu trainiert werden, ausgebildet werden, richtige Richter, gute, wahre, barmherzige Richter zu sein. Nun, wir müssen auch etwas anderes lernen heute, und zwar damit umzugehen, wenn wir selbst auf ungerechte Weise gerichtet werden. Wie reagieren wir dann? Nun, ein Punkt ist auch der, dass man lernen muss, auf richtige Weise zu reagieren, wenn man ungerecht gerichtet wird, weil es letztendlich auch darum geht, dass wir dann selbst nicht die ungerechten Richter anderen gegenüber sein sollen. Aber schauen wir uns einmal an, was Christus getan hat in 1. Petrus Kapitel 2. 1. Petrus Kapitel 2 und Vers 23. Der, als er geschmäht wurde, die Schmähung nicht erwiderte, nicht drohte, als er litt, es aber dem anheimstellte, der gerecht richtet. Christus überließ es Gott, dem Vater. Er sagte, okay, ich weiß genau, was sie tun. Ich weiß auch genau, warum sie es tun. Aber der Vater wird sie richten, beurteilen, verurteilen, verdammen, wenn notwendig. Nun, das heißt natürlich nicht, wie auch letztlich gesagt worden ist auf richtige Weise, dass wir uns als Christen alles gefallen lassen müssen. Aber es geht hier darum, laufen wir nicht zum Gericht dieser Welt, wenn es darum geht, dass man ungerechtfertigterweise geschmäht wurde. Letztendlich wird Gott alles ans Licht bringen. Prediger Kapitel 12 und Vers 14. Prediger Kapitel 12 und Vers 14. Gott wird alle Werke vor Gericht bringen. Alles, was verborgen ist, es sei gut oder böse. Keiner wird dem Gericht Gottes entkommen. Aber wir müssen gerechte Richter werden, heute schon dazu ausgebildet werden, gerechte Richter zu sein. Richter, die auch mit Gnade und Barmherzigkeit ein Urteil fällen. Wir müssen so werden, wie Jesus Christus ist. Wir müssen Richter werden, wie er ein Richter ist. Und schauen wir uns zum Abschluss Psalm 89 an, wo dies noch einmal deutlich wird. Psalm 89 und lesen wir Vers 15. Psalm 89 und Vers 15. Gerechtigkeit und Recht sind deines Thrones Stütze. Gnade und Treue, wie der Bibel 2009 sagt, Wahrheit, treten vor dein Angesicht oder sind bei dir vor deinem Angesicht. Gerechtigkeit, Recht, Gnade, Barmherzigkeit, Treue, Wahrheit, alles dies sind Charaktereigenschaften, die wir als wahre Richter haben müssen, haben werden, die wir heute dazu aufgefordert sind, dies in unserem Leben sich ausbilden zu lassen. Das ist etwas, was wir als wahre Richter tun müssen. Und das ist etwas, was wir immer beherzigen müssen, wenn wir aufgefordert werden, ein Urteil zu fällen, eine Beurteilung abzugeben. So tun wir es auf richtige Weise, halten wir uns von dem fern, was unsere Aufgabe nicht ist. Und so bedanke ich mich heute für Ihre Aufmerksamkeit und verbleibe. Ihr Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.